von uns, von der Gemeinde, bei der Missionsseite mal geschaut. Die haben eigentlich alle missionarische Tätigkeit sozusagen oder alles, alle Einsätze haben sie quasi auf Eis gelegt wegen Corona. Dort ist nicht viel gegangen. Hat dann andere Sachen angeschaut, Projekte angeschaut, wo ich gehen könnte. Es hat aber nicht, nie jetzt irgendwo hat es geklappt. Und ich habe immer gewusst, eben, es gibt ein Schiff. Mein Papi, der war auch auf dem Schiff gewesen, von der gleichen Organisation, aber auf einem anderen Schiff, weil da gibt es nicht mehr. Das ist zu alt. Genau. Ich habe immer gewusst, dass es ein Schiff gibt, aber ich wollte nie das Gleiche machen wie der Papi. Er war der am Arbeiten, hat eben eine Stiftung gemacht und dann die RS und ist eigentlich dann aufs Schiff. Dort auf seinem Beruf gearbeitet und jetzt habe ich das Gleiche gemacht. Aber dann wollte ich eigentlich extra nicht. Genau. Und es ist dann, das mit dem Schiff war dann einfach so gewesen, es war eigentlich die erste Möglichkeit gewesen, für mich, um irgendwo zu gehen. Ich wusste, es ist ein Missionsschiff, das war mir bewusst gewesen, aber ich wollte nicht als Missionar dort hingehen, sondern als Automatiker, als Stromer. Einfach gewusst, ich will meinen Beruf investieren und mit meinem Beruf wie etwas drücken. Und das ist so die Einstellung, die ich gehabt habe. Und es hat alles gut geklappt, wunderbar, alles Visumzeug und Impfen und weiß ich nicht was. Es ist überhaupt kein, einmal mehr wieder würde ich sagen, in meinem Leben es hat überhaupt kein Problem wirklich gegeben. Genau, und es ist immer näher aufs Schiff zukommen und irgendwann geht man zum Büro, ich erzähle später noch ein bisschen von der Organisation, aber man geht ins Büro von der Schweiz, man lernt sich immer mehr kennen und dann kommt auch einmal der Zeitpunkt, wo es fragt, warum gehst du? Und ich wusste, die im Büro, das sind alles Missionare, das sind alles gute Christen und die erwarten von mir, dass ich sage, ich gehe, weil ich anderen Menschen von Jesus erzählen will. Also so habe ich es gefühlt und ich bin ja nicht allein gewesen, wo der gegangen ist. Oder bald gegangen wäre. Es hat auch noch andere Leute gehabt. Und eben, dann tust du den erzählen und dann sagen die Leute, ja, ich habe hier den Ruf oder die Berufung gehabt von Gott, ist mega krass gewesen und bla bla bla. Und bei mir war es mehr so, ich wollte einfach irgendwo hin, wo es halt auch Christen hat und etwas Gutes machen, um wieder zurückzugehen. Und ich habe mich relativ unwohl gefühlt, bevor ich gegangen bin. Es ist einfach irgendwie so ein bisschen wie ein Unfrieden in meinem Herz gewesen. Andere, ich hatte immer das Gefühl gehabt, die anderen, auch dann auf dem Schiff, wo man sich erzählt hat, die haben irgendwie eine krasse Geschichte oder so, oder eine mega Berufung. Genau. Ja, irgendwann ist es dann so wie gewesen. Ich bin losgeflogen. Auf Schiff. Genau, das ist die nächste Folie. So hat es ausgesehen, das Schiff. Es war hier noch viel rostiger gewesen. Es war gerade vor der Trockendockphase gewesen. Das ist jetzt nach der Trockendockphase. Und ich erzähle euch jetzt ein bisschen über Schiff und die Organisation. Das Schiff, wo ich angegangen bin, heisst Logos Hope. Und Logos Hope, da ist von einer Organisation geführt. Die heisst Gute Bücher für alle. GBA, Schiffe, das ist die Organisation. Und der Name sagt schon, das Hauptziel oder die Hauptvision, es geht um Bücher. Genau, auf dem Schiff hat es je nachdem zwischen 300 und 350 Leute, manchmal auch bis zu 400, manchmal weniger als 300. Und es ist immer ein Kommen und Gehen. Es hat nie die gleichen Leute für länger als, ich weiß es nicht, vielleicht sogar nur für 2 Monate oder so. Es ist immer ein Kommen und Gehen. Jedes halbes Jahr gibt's eine Gruppe von vielleicht 50 bis 100 Leuten, die kommt. Und die bleiben dann für 1 oder für 2 Jahre. Es gibt auch solche, die bleiben länger. Dementsprechend ist auch jedes halbes Jahr eine Gruppe von 50 bis 100 Leuten, die geht. Und zwischen denen hat's, Leute, die machen einen Kurzeinsatz für nur ein paar Monate. Vielleicht 2 oder 3 Monate. Das heisst, es ist jedes Vierteljahr gibt es immer einen grösseren Wechsel ein bisschen. Und jedes halbes Jahr einen ganz grossen Wechsel. Also es ist immer ein Kommen und ein Gehen. Es ist zwar wie eine Gemeinde, es sind Christen dort, aber es ist nicht ein stabiles Umfeld in dem Sinn. Genau, das ist die nächste Folie gern. Und zwar auf dem Schiff sind ungefähr 60 verschiedene Länder vertreten. Und kannst du die nächste Folie blenden? Ah Gott, okay, genau. Es sind ein bisschen mehr als 60 Länder vertreten. Und zwar reden wir auf dem Schiff alle eine gemeinsame Sprache, und das ist Englisch. Meistens, also ich habe auf dem Schiff relativ gut Englisch gelernt, würde ich sagen. Ich musste auch auf Englisch predigen später. Jetzt ist es auf Schweizerdeutsch, da ist viel besser. Genau. Und das ist auch immer so eine Frage, eben, was redet ihr denn auf dem Schiff? Und weißt du, eben hat es viele Schweizer, und ja, es hat viele Schweizer. Es sind ungefähr zwischen 10 und 15 Schweizer jedes Mal. Und das ist relativ viel, wenn man denkt, es hat eben vielleicht 350 Leute. Die Schweiz ist ein kleines Land. Genau. Und das ist etwas auch, was sehr speziell ist. Es gibt wahrscheinlich nicht so viele Orte auf der Welt, vielleicht Abu Dhabi und Dubai. Dubai ist vielleicht eine Ausnahme. Aber sonst, es gibt nicht so viele Orte auf der Welt, wo es gerade so viele verschiedene Nationen auf einem Fleck hat. Und du musst mit denen das Zimmer teilen, du musst mit denen essen, du musst mit denen arbeiten, hast mit denen Gottesdienst, gehst mit denen raus und es sind deine Freunde, ob du willst oder nicht. Genau. Und ich habe vorhin gesagt, die Organisation heisst Gute Bücher für alle. Kannst du die nächste Folie? Was hat auf dem Schiff? Es hat einen grossen Bücherladen. Also der ist vielleicht jetzt gerade ungefähr 2-mal so gross wie da unser Gottesdienstsaal. Und zwar geht es so, das Schiff, der geht in den Hafen. Der bleibt dort vielleicht für 2, 3, 4 Wochen. Und dann hat es Öffnungszeiten, wo die Leute kommen können. Manchmal einen halben Tag, manchmal einen Tag. Wo die Leute kommen und die können Bücher kaufen. Und das ist eigentlich die Hauptvision vom Schiff. Genau, das Hauptziel. Und jetzt ist es aber so, ich als Stromer, als Automatiker, ich habe nicht im Bücherladen gearbeitet, sondern ich habe eben für den Unterhalt vom Schiff geschaut. Und so gibt es auch ganz viele andere Leute, die arbeiten nicht im Bücherladen. Es gibt Leute in der Küche, es gibt Sanitärler, es gibt Schreiner, es gibt Leute, die sind so die klassischen Matrosen und so weiter. Und all die Leute, die sind allermeistens sind die sehr jung. Sind vielleicht solche, die machen das Zwischenjahr oder sie haben gerade fertig studiert oder ist nach der Highschool. Genau, in anderen Ländern. Genau, also es hat 3 Schlagwörter: der Bildung, Hilfe und Hoffnung. Das erste ist Bildung mit den Büchern. Genau, das zweite ist Hilfe. Wenn wir am Hafen sind, oder gewesen sind, also diese 2 bis 4 Wochen, dann gibt es immer wieder Teams, die gehen raus und die machen irgendein Hilfsprojekt. Genau, jetzt ist es so, wir haben 5 Tage pro Woche gearbeitet, in unserem eigenen Beruf sozusagen. Ein Tag ist eben so ein Connecting Day, heisst es. Und ein Tag ist frei. Und bei diesen Hilfsprojekten, da gibt es ganz verschiedene Sachen. Oftmals hat es Aufräumarbeiten gegeben, Renovierarbeiten, wir haben manchmal Mauern gebaut, wir haben manchmal etwas gemalt, irgendwie so. Einfach Sachen, die man kann mit Hand anpacken kann, wo es ein bisschen Manpower braucht. Aber es hat auch Sachen wie Brüllengläser. Brüllen verteilen, Lesebrüllen verteilen. Und zwar gehst du mit Team, nimmst eigentlich, blöd gesagt, einen Sack voll Brüllen mit, gehst irgendwo in ein Dorf, denn die wissen da natürlich im Vorhinein, machen sie den Augentest. Oder wir machen den Augentest, ganz simple Augentest, und wir geben den Leuten Lesebrille. Genau, und all das zusammen, das ist die nächste Folie, ist eigentlich unter dem dritten Schlagwort eben Bildung, Hilfe und Hoffnung. Und Hoffnung, das ist das letzte von diesen drei Wörtern, aber es ist das Wichtigste. Und da möchte ich auch ein kleines Geschichtchen erzählen. In all dem, was wir tun haben, oder was Schiff macht, ist natürlich das Ziel, um den Leuten Hoffnung weiterzugeben. Und nicht einfach Hoffnung auf ein besseres Leben, sondern Hoffnung auf das Leben nach dem Tod. Und es hat in dem Bücherladen hat's eine Abteilung, die heisst Journey of Life. Also das ist Geschichte vom Leben oder der Weg vom Leben. Und zwar steht mit grossen Bildern, die sind irgendwie so gross, sind ganz schön illustriert, ist Geschichte vom verlorenen Sohn. Und jetzt ist das Ziel, dass die Leute, es ist ein Band, die müssen dort eigentlich durchlaufen. Und jetzt ist das Ziel, dass die Leute vom Schiff Besatzung, dass die vielleicht nach dem Arbeiten oder so, dass die runtergehen im Bücherladen und den Leuten die Geschichte erzählen, zum Beispiel. Und das war auch so etwas für mich, was ich speziell gefunden habe, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich bin überzeugt, alle von euch die kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn und haben sie auch schon 100'000 Mal gehört. Ich auch natürlich. Und ich habe aber einmal, ich habe mich doch herausfordern lassen, ich habe mich lange nicht getraut, um den Leuten die Geschichte zu erzählen. Genau. Habe mich aber einmal doch herausfordern lassen und ab dem Moment hat bei mir etwas gekehrt. Und zwar habe ich diese Geschichte erzählt, einem Mann, hat eine Frau gehabt und vielleicht eins oder zwei Kinder. Die sind nicht so interessiert gewesen, die sind auch dann davon ab am Schluss. Aber der Mann, der hat am Schluss hat er Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, das ist eine schöne Geschichte. Und ich habe das so komisch gefunden. Ich habe gedacht, weiss ich nicht, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist nicht eine schöne Geschichte, das ist einfach die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist ja nichts Spezielles. Da muss man jetzt nicht sagen, das ist eine schöne Geschichte. Und da haben wir irgendwie mega berührt, weil man dann wie aufgegangen ist, ja, mal, für gewisse Leute ist es eben eine schöne Geschichte. Und für gewisse Leute ist es eben nicht eine Geschichte, die sie einfach schon 100'000 Mal in der Sonntagsschule gehört haben, sondern für gewisse Leute kann es eine Geschichte sein, die persönlich mit ihrem Leben zu tun hat. Und kann es auch eine Geschichte sein, die sie zum ersten Mal gehört haben. Und es kann auch sein, dass in dieser Geschichte, je nachdem in welchem Land, haben wir ein bisschen mehr von Gott erzählt, manchmal ein bisschen weniger, manchmal war es einfach Geschichte gewesen und einfach zu mit den Leuten in Kontakt sein. Aber es ist immer wieder die Möglichkeit da gewesen, natürlich, um von dieser Hoffnung zu erzählen. Und für gewisse Leute haben sie auch das erste Mal von dieser Hoffnung gehört. Genau. Und ich habe euch so ein bisschen vom Schiff erzählt. So ein bisschen von den Umständen. Und was aber auch ganz wichtig ist, von dem Schiff, es ist viel gegen aussen. Eben die Leute können kommen und so, es ist viel Kontakt mit der Bevölkerung. Aber ganz wichtig, und das war für mich ganz wichtig, das Schiff, das ist auch gegen innen, für die Leute, die dort sind, für die Besatzung. Und ja, es hat ganz sicher viele Leute, wo dort angekommen sind und mega fest und wollen von Jesus erzählen und so weiter. Aber ich denke, es hat auch viele Leute, die machen einfach ein Zwischenjahr. Die wollen einfach ins Ausland, die wollen reisen oder weiss ich nicht was. Also ein bisschen so wie ich. Und in diesen eineinhalb Jahren hatte ich Zeit. Ich bin natürlich auch immer exponiert. Es hat viel Gottesdienst, es hat viel Andachten. Es hat viel auch so Seminare und so, wo du manchmal musst gehen, manchmal darfst gehen. Manchmal musst du gehen, aber gehst nicht. Genau, es hat viele Möglichkeiten, wo die zum Nachdenken überlegen, zum Nachdenken bringen, zum Überlegen bringen. Und Es war für mich auch eine Zeit, wo ich mich wie auch rausnehmen konnte. Nicht, vielleicht jetzt nicht aus der Gemeinschaft vom Schiff, aber vielleicht so ein bisschen wie aus dem Leben rausstehen, sozusagen. Und doch mir nochmal überlegen, um was geht es denn? Lohnt es sich zum Glauben, lohnt es sich nicht und so weiter. Und es hat bei mir etwas gemacht in dieser Zeit, wo ich im Vorhinein nicht überlegt habe oder wo ich mir nicht gedacht habe. Weil ich habe gedacht, ich gehe dort hin für eins, vielleicht für zwei Jahre, ich bin dort den Segen zurückgegeben zu Gott und dann gehe ich wieder zurück in mein normales Leben. Und ich habe mir wie vorgestellt, da ist mir dann erst im Nachhinein in den Sinn gekommen, ja, wie denkt als ein Arbeitgeber, wo du schaffst, du hast vielleicht einen Vertrag mit ihm, schaffst für ein Zeitli und dann nachher schaffst du nicht mehr für ihn und schaffst wieder für jemand anderes. Und auf dem Schiff ist mir dann aufgegangen, das ist nicht so. Ich kann nicht Zeit, egal wie lange, aber ich kann nicht Zeit für Gott investieren und Zeit nicht für Gott investieren. Das geht einfach nicht. Entweder schaffe ich für Gott und dann für immer, oder sonst lohne ich es sein. Genau. Und ich glaube, ihr merkt ein bisschen, wo es durchgeht. Und das ist mir ganz wichtig geworden. Zum Ja sagen mit meinem ganzen Sein. Und nicht einfach mit einem Teil von mir. Genau, und etwas, was ich auch nicht gewusst habe oder mir überlegt habe, vorhin mag ich mich erinnern, wir haben den Hauskreis gehabt, ich glaube mit dem Mischa und mit dem Dani. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch mehr erinnert, es ist eine Zeit her, aber wir haben so ein bisschen über Offenbarung geschwätzt, einfach über das zweite Kommen von Jesus. Und wir haben so ein bisschen gewusst, Jesus kommt eigentlich erst, wenn alle Völker von ihm gehört haben. Und ich mag mich erinnern, ich habe auch gesagt, es gibt jetzt also sicher niemanden, der jetzt noch nie von Jesus gehört hat. Dann habe ich so gedacht, weil einfach so, wie ich aufgewachsen bin, habe ich gedacht, gut, es ist vielleicht nicht jeder der Gemeinde, es ist nicht jeder ein Christ, okay, es ist nicht jeder ein Jesus-Nachfolger, aber also von Jesus hören oder nicht von Jesus hören, das ist doch eigentlich unmöglich, habe ich gedacht. Genau. Das ist die nächste Folie. Und wir wissen, dass es gibt nur einen Weg fürs Leben nach dem Tod. Und der Weg, der ist Jesus. Das steht im Johannes 14, Vers 6. Und ja, vieles gesehen oder vieles gehört oder vieles miterlebt außerhalb vom Schiff, wo Leute meinen oder ja, oder wo sie einen Weg gefunden haben, quasi, fürs Leben nach dem Tod. Ich habe mich zum Beispiel mit jemandem unterhalten, in Singapur in Malaysia war das. Es war ein Mann und er hatte so ein das Gefühl gehabt, eben, du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben, am Schluss kommen wir doch alle in den Himmel. Es kommt ja gar nicht so darauf an, Hauptsache wir haben etwas Höheres. Hauptsache wir haben, wir glauben an irgendeinen Gott. Hauptsache, wir leben ein gutes Leben. Er ist auch noch so ein bisschen, vom Karma hat er viel geschwätzt. Dass du machst das Gute und kommst das Gute zurück. Je besser das bist, je mehr gute Sachen das machst, desto besser hast du es nachher und so weiter. Das ist so ein bisschen eine Richtung, wo ich gehört habe, oder miterlebt habe. Und dann etwas anderes, wo ich ganz viel miterfahren habe, ist der Glaube vom Islam. Und das hat mich dann auch sehr herausgefordert, der Glaube vom Islam, der doch mega nahe ist. Es hat so mega viele Parallelen zum Christentum. Aber der Weg im Islam geht nicht durch Jesus. Und ganz, ganz, ganz viele Menschen, sie meinen, sie haben den Weg fürs Leben gefunden, im Islam. Und ich bin überzeugt, es ist nicht so. Ich bin überzeugt, dass nur der Jesus, so wie er selber gesagt hat, Johannes 14, Vers 6, dass nur er der Weg ist. Genau. Und jetzt ist euch auch noch ein paar Zahlen mitgebracht. Zahlen sind vielleicht immer ein bisschen schwierig. Aber einfach zum Aufzeigen, das ist etwas, was mir nicht bewusst war. Und zwar gibt es ungefähr, plus minus, gibt es ungefähr 2 Milliarden Menschen, die leben in 5000 verschiedenen Volksgruppen. Also die haben die gleiche Sprache, die gleiche Kultur. Sie legen sich gleich an und so weiter. Sie essen das Gleiche. Die leben die 2 Milliarden Menschen ungefähr, die leben die 5000 Volksgruppen und die haben weniger als 0,1% Christen. Also es gibt ganz viele Leute auf dieser Welt, die haben praktisch keine Chance, zum von Jesus zu hören. Und wenn wir glauben, dass nur Jesus der Weg ist, ist ewige Leben, dann haben die Menschen, das ist vielleicht auch schwierig für mich theologisch zu verstehen oder für mein Herz, aber dann haben die Menschen praktisch keine Chance aufs ewige Leben. Ich denke, da kann man so sagen. Genau, und das ist mir irgendwie nicht so bewusst sein, weil im Römer 10, Vers 14 steht, es wird, glaube ich, nicht eingeblendet. Ich kann die Führer suchen. Genau, im Römer 10, Vers 14, auch ganz im berühmten Vers. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Genau, dort der Paulus, ganz logische, simple Abfolge gemacht von verschiedenen von Konsequenzen oder von Zuständen, dass wie dann können denn die Leute gerettet werden, wie dann können sie glauben, dass Jesus der einzige Weg ist, wenn sie noch nie von ihm gehört haben, und wie können sie hören, wenn ihnen jemand erzählt. Und für mich ist das wie nicht ein Thema gewesen, weil wir haben schon ganz viele Leute erzählt. Und ich hatte Grundlage zum Glauben. Genau, ich mich können entscheiden, ob ich glaube oder nicht. Übrigens, alle Verse sind aus der Schlachter-Version. Genau. Und der Vers, der ist auch irgendwie bei mir hängen geblieben. Und ich muss sagen, ja, es macht Sinn. Jemand, der noch nie von Jesus gehört hat, wie kann er an Jesus glauben? Jetzt habt ihr sicher auch schon vom Missionsbefehl gehört. Wer hat schon vom Missionsbefehl gehört? Viel. Das ist gut. Genau, Missionsbefehl, das sagt man so. In Matthäus 28 zum Beispiel steht der ganz am Schluss. Steht auch in der Apostelgeschichte, steht im Lukas-Evangelium und im Markus-Evangelium. Ein bisschen verschiedene Varianten. Genau, wir lesen sonst auch kurz vor. Genau, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Genau. Der Missionsbefehl. Ich komme sonst nachher noch mal ein bisschen drauf zurück. Aber es ist manchmal, man hört Missionsbefehl und man denkt Missionsvorschlag. So ist es mir gegangen. Ich habe nie wollen, Missionar werden. Ich habe zwar als kleiner Bub, das war mein Traum, da habe ich vielleicht vorne vergessen zu sagen, ich habe so viel, ich bin in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen und ich habe so viel Geschichten gehört von Missionaren, die haben mich immer so fasziniert und ich wollte auch unbedingt. Und ich hatte zwei Kollegen, der war in der Primarschule, gewesen, und sie waren das dritte gewesen, und wir haben abgemacht, einer wird Schreiner, einer wird Arzt und einer wird Lehrer. Und dann gehen wir zusammen in die Mission irgendwo in Afrika oder so. Das war so der Bubentraum, der hat sich dann aber verflüchtigt, natürlich, genau. Und jetzt ist aber wieder ein bisschen zurück. Genau. Genau, erstens, ja, man hört so ein bisschen, eben, man hört Missionsbefehl, man denkt aber vielleicht, es ist ein Missionsvorschlag. Und auch wenn wir denken, es ist ein Missionsbefehl und es ist wirklich etwas, wo kein Vorschlag ist, wo man muss machen, quasi, dann kann man sich auch fragen, wer würde denn das machen? Zu wem schwätzt denn da? Jesus. Da in den drei Evangelien und in der Apostelgeschichte tritt er zu den Jüngern und er sagt es gerade kurz bevor er gegangen ist, eben es ist viermal im Johannesevangelium auch noch so ein bisschen übersenden, also es ist viermal eigentlich festgehalten, dass er jetzt gerade kurz bevor er gegangen ist, eigentlich das Letzte, genau, und er sagt es zu seinen Jüngern, also zu seinen 12 Freunden. Genau. Jetzt, den Missionsauftrag, kann man auch sagen, den habe ich nicht nur im Matthäus-Evangelium gefunden und eben in den anderen Evangelien, sondern den gibt es auch schon ganz, ganz am Anfang in der Bibel. Und zwar im 1. Mose, Kapitel 12, wo Gott zum Abraham schwätzt. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Genau, also da hat einmal Jesus zu den Jüngern geschwätzt, einmal hat Gott zum Abraham geschwätzt. Das sind irgendwie ganz bestimmte Personen. Und jetzt wissen wir aber aus dem Galaterbrief, das ist die nächste Folie, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Genau, da ist das Zitat vom 1. Mose 12. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Bibelstelle vor. Genau, also aus dem Galaterbrief wissen wir, dass alle, die glauben, sind Kind von Abraham. Es hat auch noch andere Stellen, die das aufzeigen. Es geht nicht darum, Abraham seine biologischen Nachkommen, natürlich. Ich glaube, da glaubt von uns auch niemand. Aber ich würde sagen, auch der Abraham ist, er selber als Person, ist ja nicht jemand, wo alle Völker, oder wo ein Segen ist für alle Völker, sondern es geht ja um seine Nachkommen. Und als seine Nachkommen gehören wir dort dazu. Und ganz wichtig bei dieser Verheißung, bei dem Segenszuspruch, wo Gott dem Abraham gegeben hat, ist, es gibt wie zwei Seiten. Es gibt, ich tue dich segnen, das Erste. Und das Zweite, und das ist ganz wichtig, du sollst ein Segen sein. Und aus diesen Bibelstellen schließe ich, dass wir gesegnet sind, zum ein Segen sein. Ich glaube nicht, dass man einen Umkehrschluss machen kann. Das heisst, wenn man nicht ein Segen ist für andere, dass man nicht gesegnet ist. Da könnte man sich jetzt theologisch sicher darüber streiten, wie sich das genau verhält. Aber ich glaube, es gehört fest dazu, dass zum gesegnet sein ein Segen sein, dass da beinhaltet ist davon. Genau, also jetzt hat zuerst Jesus jetzt zu seinen Jüngern gesagt, Gott hat es zum Abraham gesagt, zu seinen Nachkommen, wo wir auch dazugehören, im Glauben, wenn wir glauben. Jetzt hat es in der Bibel aber ganz viele Leute gegeben, die sind berufen worden. Kennt jemand, wo aus der Bibel, wo berufen worden ist? Ihr könnt einfach aufstrecken, müsst ihr nicht sagen. Also ein paar Leute kennen jemanden, der berufen worden ist, genau. Es gibt mega viele verschiedene Berufungen. Und mir geht es so, ich habe mich nie berufen gefühlt. Also ich habe mich nicht berufen gefühlt, um zu den Logos Hope zu gehen. Das war nicht irgendetwas von Gott oder so. Das war einfach ein natürlicher Fluss gewesen, sozusagen. Genau. Und mit Berufung, wenn man kann immer auf Berufung warten, oder? Man kann warten, bis Berufung endlich kommt. Und manchmal kann man denken, ich bin nicht berufen zum Gehen. Das mag sein. Aber vielleicht sind wir auch nicht berufen, zum da bleiben. Also ich weiss nicht, ob jemand eine Berufung hat, zum wirklich da bleiben und den Lebensstil eines echten Jesus-Nachfolger hier auszuleben. Genau, es ist nämlich auch nicht einfach ein Ausweg. Ich mag mich erinnern, im Militär haben sie uns eingeschärft. Wir hatten so eine Präsentation über den Zivildienst. Ich nehme an, das ist Pflicht, das würden sie sonst nicht machen. Und dann haben sie uns eingeschärft. Das ist kein Ausweg. Also, wenn ihr nicht das Militär machen wollt, nicht weitermachen wollt, es ist in die Zeit gekommen, wo man Gespräche hat und so, über das Weitermachen. Und man kann ja gezwungen werden zum Weitermachen, man kann auch ermutigt werden zum Weitermachen. Genau. Und ganz viele, die wollen das nicht und sind gesagt, es ist kein Ausweg, in Zivildienst gehen, weil dort muss man auch weitermachen. Je nachdem. Genau, es ist nicht ein Ausweg, zum da bleiben und sich zurücklehnen. Genau. Das ist vielleicht einfach, wenn man nicht will. Wenn man nicht will. Dann gibt es aber auch wichtige Gründe. Zum Beispiel, das ist die nächste Folie, es gibt Beruf oder Familie, man hat einen guten Job, man hat seine Familie, man hat gerade ein Haus gekauft. Solche Gründe gibt es. Es gibt aber auch andere Gründe. Jeremia hat zum Beispiel einen anderen Grund gehabt. Er hat Angst gehabt, weil er noch zu jung ist. Und es steht in Jeremia 1, da sprach ich, ach Herr, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Genau, also der Jeremia hat einen guten Grund gehabt, hat Angst gehabt, und da verstehe ich. Angst zum Reden, ich war auch nervös, als ich da vorbereitet habe. Aber Gott hat ihm versprochen, du musst keine Angst haben, weil ich bin mit dir und ich werde, was das du zu sagen hast, ich werde es dir ins Maul legen. Also hat wie der Grund, Angst vom Jeremia, hat er weggenommen, aber er hat ihn nicht einfach nur weggenommen, sondern er hat ihn ausgefüllt. Und er hat ihn ausgefüllt mit sich selber, mit seinem Wort. Er hat ihn ausgefüllt mit seiner Verheißung von Frieden, von Beschützen, von Schutz. Und er hat gesagt, du musst keine Angst haben, weil ich bin mit dir. Genau. Dann ein anderer, wo es so ein bisschen wie das Gegenteil ist, ist der Jesaja gewesen. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Der Jesaja, der ist verfügbar gewesen. Der Jesaja, er hat vielleicht Angst gehabt, ich weiß es nicht. Aber das Wichtige ist, er ist verfügbar gewesen. Und manchmal, wenn wir so hören, oder auch so gegangen auf dem Schiff. Du hörst von vielen verschiedenen, von all diesen verlorenen Menschen, von diesen verlorenen Nationen und so, und dann tust du für die beten und so weiter. Und dann manchmal ist es so ein bisschen, hier bin ich, sende jemanden anders. genau. Und der Jesaja hat es aber anders gemacht. Er ist verfügbar gewesen. Und das sind zwei Beispiele von Berufungen. Und ich finde es so schön beim Jeremia, dass er hat einen wichtigen Grund gehabt. Er hat Angst gehabt vor dem Reden. Es gibt aber auch Angst vor nicht wissen, wo leben. Es gibt eine Angst auch vor, weißt du, mit der Pensionskasse. Man kann Angst haben vor, wie wachsen meine Kinder auf. Ich weiß es auch nicht. Es gibt ganz viele verschiedene. Aber ich habe vor ein paar Freunde aufgestreckt, ich kenne viele Leute, die berufen worden sind. Gibt es jemanden von euch, wo jemanden kennt aus der Bibel, der von Gott im Stich gelassen worden ist? Könnt ihr aufstrecken? Niemand. Vielleicht getraut ihr euch nicht zum Aufstrecken. Ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, wo von Gott im Stich gelassen worden ist. Und es gibt eine Stelle im 2. Korinther, das ist auf der nächsten Folie. Und dort schwätzt der Paulus, er schwätzt zu den Korinther, und zwar schwätzt er über die Verkündigung. Er muss ein bisschen seinen Aposteldienst verteidigen, weil Korinther, die sind nicht so zufrieden gewesen mit ihm. Und dann, in dem Kapitel, im 2. Korinther 4, erklärt der Paulus, wie dass er verkündigt, dass er das aus gutem Herz macht, und so weiter und zu Gottes Ehre. Und ganz eine wichtige Stelle, ab Vers 8, 2. Korinther 4, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Und das ist ganz eine spannende Stelle. Der Paulus ist eine spannende Persönlichkeit sowieso. Aber was ich spannend finde, ist, im Jeremia sagt Gott, eben, hab keine Angst, ich schaue für dich und so weiter. Aber wenn man Paulus sein Leben anschaut, dann, ja, dort ist richtig zu und her gegangen. Er hat mal so eine Liste gemacht, eben zum quasi einfach mal sagen, was er alles hat müssen erleiden. Und das ist eine richtige, heftige Liste, eben geschlagen worden und so weiter. Schiffbruch erlitten, im Gefängnis gewesen. Und doch kann der Paulus sagen, dass er nicht verzweifelt ist, dass er nicht verdrückt ist oder erdrückt ist, dass er nicht verlassen ist und so weiter. Es ist irgendwie in diesen Worten liegt eine grosse Zusage und eine grosse Zumutung. Genau. Es geht nicht darum, dass alles gut und einfach ist. Da glaube ich, da geht es nicht darum. Aber es geht darum, zum verfügbar sein, so wie es der Jesaja war. Und eins ganz großes Vorbild. Es gibt nochmal ein ganz großes Vorbild in der Bibel. Und zwar Jesus im Sinn von kann sonst die nächste Folie. Und zwar im Sinn von Kultur überschritten. Es ist nämlich so, dass in den eben 5000 Volksgruppen, die ich gesagt habe, mit diesen 2 Milliarden Menschen, ist ziemlich schwierig, um die zu erreichen, weil die, eben, die legen sich anders an, vielleicht, also als wir, die schwätzen anders, die essen anders und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Hürden, wo man müsste überwinden, um diese Leute zu erreichen. Genau. Es gibt ganz viele Hürden, wo man müsste überwinden, um die zu erreichen. Darum wäre es doch wie besser, wenn die eigenen Leute dort würden, die Leute evangelisieren und einfach ihnen das Leben erzählen. Das stimmt. Aber ich denke, es ist auch ein wichtiger Teil, ist, dass die das Leben schon haben, steht im Johannes, im 1. Johannes 5, wer den Sohn hat, hat das Leben. Dass die das Leben schon haben, dass die das teilen. Und da heisst halt manchmal rausstehen. Genau. Und so kann man da, finde ich an diesen paar Versen, sind auch berühmte Vers, gut erkennen. Das ist auch der Paulus, der Philipper schreibt. Es passt nicht ganz in den Kontext von der Mission, aber es geht darum, zum Wissen von Jesus zu erklären. Und was ich daraus herausnehme, ist, es sind zwei Punkte. Und der erste Punkt ist eben, dass Jesus selber hat auch Kulturgrenzen überschritten. Und zwar, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Genau, also da innen steht, dass Jesus, er ist rausgestanden, er ist beim Vater gewesen, er ist in der Gestalt vom Vater gewesen und wir glauben auch, dass er Gott gewesen ist und er ist aber nicht, hat es nicht festgehalten, er ist nicht, hat es nicht genossen, um im Himmel zu sein, blöd gesagt, sondern er ist rausgestanden und hat die Kulturgrenze überschritten, er ist Mensch geworden. Und das ist für mich persönlich ein grosses Vorbild, wenn ich mir doch manchmal überlege, eben, wäre es doch nicht besser, wenn die eigenen Leute würden zu den eigenen Leuten schwätzen. Ja, ich denke, es hat einen grossen Vorteil, aber es ist auch gut, wenn die Leute, die das Leben haben, zu diesen Leuten gehen und auch so, wie die werden. Die Sprache schwätzen, sich so anlegen, so wie die Menschen werden. Genau, gehen. Ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, ist die Freiwilligkeit von Jesus. Ich habe noch nie in der Bibel gefunden, dass Jesus zu etwas gezwungen worden ist, sondern dass er sich immer freiwillig als Knecht und als Diener der Menschen und Gott zur Verfügung gestellt hat. Ich habe noch nie irgendwo einen Befehl von Gott, vom Vater gefunden, dass er Jesus gesagt hätte, du musst gehen und du musst jetzt die Menschen retten. Das habe ich noch nie so gefunden. Und in dem Sinne ist, ich denke, Jesus auch ein ganz grosses Vorbild in der Freiwilligkeit. Bei Gott ist, es ist, glaube ich, wirklich alles freiwillig. Man müsst nicht. Man müsst nicht glauben. Man müsst nicht gehen. Man müsst nicht Jesus Nachfolger sein. Man müsst nichts. Ich glaube, Gott respektiert unseren Willen. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns nichts aufzwingt in dem Sinn. Jetzt kann es aber auch sein, dass man da vielleicht alles weiss. Man weiss, man sollte, man müsste, aber man, irgendwie es ist nicht im Herz drin. Irgendwie es, man hat nicht zu verlangen danach. Und ich glaube, das ist okay, aber ich glaube, wir können da ganz auf unser Gewissen hören. Ich glaube, dass Gott zu unserem Gewissen schwätzt. Und ich glaube, dass ja, nicht alle springen fort, gehen in andere Völker, in andere Nationen. Aber Gott hat uns ein Gewissen gegeben und er schwätzt zu uns in dem Gewissen. Und zwar steht gerade später, Vers 12 in der nächsten Folie. Und 13. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Da finde ich auch etwas, ist etwas mega hilfsreich. Es ist nicht aus uns raus. Wir können nicht irgendwo anspringen, irgendwo anrennen und meinen, man könnte Leute retten, man könnte, weiß ich nicht was, man könnte ihnen ihr Leben verändern, das geht nicht. Es steht, dass Gott erweckt oder er macht den Wunsch in uns zum Wählen, aber eben nicht nur zum Wählen, sondern er gibt uns auch Kraft, um das zu vollbringen, wenn er uns aufgeweckt hat. Genau. Das sind so Gedanken, die ich mir gemacht habe in den letzten eineinhalb Jahren. Oder auch ein bisschen länger. Und ich wollte weitergeben. Es ist, wie gesagt, es ist ein persönliches Zeugnis. Etwas, das in meinem Herz gegangen ist. Eine persönliche Erfahrung. Und ich möchte aber Mut machen, dass ihr hört auf euer Gewissen. Und darauf vertraut, dass das, was ihr gehört, ja im Gewissen, dass das Richtige ist. Genau. Ein ganz wichtiger Schritt, denke ich, ist immer, egal wo man ist, dass man für Leute betet, die nicht glauben, und mit Leuten betet, und mit Leuten in Kontakt ist, die nicht glauben. Dass man sich nicht einfach zurückzieht in einem christlichen Umfeld. Sei es jetzt, da kannst du auch als Missionar, kannst du auf der Missionsbasis leben und weiss ich nicht was. Aber auch da, um den Kontakt zu suchen mit Leuten, die nicht glauben. Und den missionarischen Lebensstil überall zu leben. Ob es jetzt weit weg ist, dort, wo es überhaupt keine Christen hat, oder ob es da ist, wo es schon ganz viele Christen hat. Genau. Ja, das ist das, was ich euch weitergeben wollte. Ihr könnt sonst vielleicht vorkommen. Und wir singen noch ein paar Lieder, glaube ich. Zwei vielleicht. Genau. Und ja, ich tu noch beten. Und Ines, hast du nachher noch etwas zum Sagen am Schluss? Okay, dann mache ich sonst nachher noch einen Abschluss. Das ist gut. Vater Mimmel, ich möchte dir danken sagen, dass du das Wählen weckst und uns Vollbringen schenkst, dass wir nicht auf uns selber, dass wir uns nicht können auf uns selber verlassen und dass wir das auch nicht müssen. Ich möchte dir danken sagen, Vater im Himmel, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und dass du uns begleitest. Überall, wo du bist und überall, wo wir sind und hingehen. In Jesus' Namen. Amen.